have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir aktuell mehrmals die Woche, weil wir uns mit den NBA Finals beschäftigen. Game 3 ist in the books und leider, muss man sagen, aus neutraler Sicht beziehungsweise aus Mavericks-Sympathisanten-Sicht steht's 3-0. Die Boston Celtics haben mit 106-99 auch das erste der Spiele in Dallas für sich entscheiden können. Und warum das so war und warum die Wahrscheinlichkeit für einen Mavericks-Titel, ja, inzwischen muss man historisch sagen, verschwindend gering ist, das werde ich, Lorenzo Di Cresti, jetzt mit meinem kongenialen Co-Host besprechen, einmal mehr, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Mittag in diesem Fall. Wie geht's dir?
Ja, erstmal grüße ich dich zurück. Ja, Stimmung ist natürlich gedrückt aus Sicht eines Mavericks-Sympathisanten. Das sind bisher nicht die Finals, die ich mir erhofft habe, die sich, denke ich, wir alle erhofft haben in Sachen Spannung. Aber speziell, wenn man natürlich für eins der beiden Teams ist, in diesem Fall Dallas, ist das eine massive Enttäuschung, gerade jetzt nach so einem Game. Deswegen, Stimmung eher nicht ganz so toll, aber was willst du machen?
Verständlich. Nochmal zur Erinnerung, es hat noch nie ein Team geschafft, von einem 0-3 Rückstand zurückzukommen. Und auch wenn vielleicht ein kleiner Teil in uns allen sich denkt, wenn es jemandem zuzutrauen ist, dann diesen Dallas Mavericks um Luka Doncic, um Kyrie Irving. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann hat auch dieses dritte Spiel mit Ausnahme eines verrückten Runs, den die Mavs starten konnten, und so dass es dann am Ende doch nochmal knapp wurde, wo sie zwischenzeitlich mit 21 zurücklagen und einem Kyrie Irving, der heute endlich mal performt hat, mit 35 Punkten am Ende Topscorer gewesen. Aber ansonsten allzu viel Grund zum Optimismus, dass die Mavs hier noch wenigstens mal Spannung reinbringen können. Also das würde bedeuten, jetzt erstmal Spiel 4 gewinnen, dann vielleicht Spiel 5 in Boston klauen und dann mal gucken, aber selbst das, also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, bis zu einem eventuellen 3-3 oder gar einem Turnaround ist es ein sehr, sehr weiter Weg, den noch nie ein NBA-Team in der Geschichte geschafft hat. Aber selbst diese nochmal so einen Hauch von Spannung reinbringen, fühlt sich aktuell eher weit weg an, oder?
Natürlich, also gibt ja auch genug Gründe, warum es noch nie in NBA-History vorkam, dass ein Team einen 0-3 Serienrückstand nochmal drehen konnte. Also Gründe zum Optimismus gibt es aus Dallas Sicht sehr wenige. Das war vor dem Spiel leicht anders. Also ich denke, vor dem Spiel kann man schon natürlich irgendwie aus realistischer Sicht konnte man schon sagen, dass das sehr schwer wird und Boston das bessere Team ist. Aber es war zumindest die Situation, wo Dallas jetzt das erste Mal quasi ein Heimspiel hat. Chris Porzingis auf Seiten der Celtics fehlt. Dann kommt man da sehr gut in dieses Spiel rein. Ist relativ schnell auch mit 25-12 vorne. Boston nimmt die Auszeit und wenn man jetzt an diesem Punkt anhält, dann klar, sollte man da ruhig bleiben und sagen, gut, das Spiel ist noch lang und da kann noch viel passieren, aber da war dann zumindest so leichter Optimismus danach, man hatte, okay, jetzt, hier und heute ist die Chance, erstes Heimspiel, Anschluss und dann kriegen wir vielleicht ein geiles Spiel 4. Dass Boston dann das bereits vor Ende des ersten Viertels schon wieder aufholen konnte, war dann ein wenig ernüchternd, aber ja, ich stimme dir durchaus zu, also die Chancen hier für Dallas noch irgendwas zu drehen sind verschwindend gering und man, denke ich, kann es aktuell fast ausschließen, dass das hier nochmal richtig interessant wird.
Schematisch, taktisch, Matchup-mäßig gibt es so ein paar kleinere Punkte, über die ich zumindest mal anmerken möchte, aber im Großen und Ganzen haben wir nicht wirklich was Neues gelernt, jetzt auch in diesem dritten Spiel. Es waren auf beiden Seiten ähnliche Ansätze. Es waren, was die taktischen Geschehnisse auf dem Feld angeht, habe ich so ein paar kleinere Gedanken in Sachen Matchups, in Sachen Rotations. Aber im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, auch nach diesem dritten Spiel sagen, dass wir nicht wahnsinnig viel Neues gelernt haben. Es waren auf beiden Seiten des Feldes weiterhin die gleichen Ansätze im Grunde, weiterhin die gleichen Stärken, die man versucht hat auszuspielen, Schwächen, die man versucht hat zu kaschieren und die dann wiederum die Defense natürlich versucht hat wegzunehmen. Und an einem Abend, an dem dann eben Luka Doncic erstens ausfoult, 4 Minuten vor Schluss, da sprechen wir auch gleich noch drüber, und zweitens mit 11 von 27 und vor allem mit nur einem seiner 7 Dreier, den er getroffen hat, so ein bisschen Federn gelassen hat im Vergleich zum zweiten Spiel, in dem er dann nochmal ein Stückchen heißer war. Ähnliches Bild wie im zweiten Spiel. Er ist brandheiß rausgekommen, hat Jason Tatum, der weiterhin Gameplan gemäß an ihn rangeswitcht ist in diesen Pick-and-Roll-Situationen mit zuerst Gafford und später dann Lively, hat ihn regelrecht gekocht in ein paar Situationen. Also das war wirklich übel, was Luca da mit Tatum zum Teil angestellt hat im 1 gegen 1. Sehr heiß rausgekommen. Ich lasse mir jetzt gerade nochmal die Stats für die erste Halbzeit von Doncic ausspucken. 7 von 16, da schon 6 Dreier genommen und nur einen getroffen, aber trotzdem diese 17 Punkte, 3 Assists, 3 Rebounds. Kyrie Irving sehr heiß rausgekommen, wo man sich dann dachte, boah, endlich 20 Punkte schon gemacht gehabt zur Halbzeit. Und trotzdem haben die Mavs eben nur mit einem Punkt geführt, weil, du hast es gerade schon angesprochen, sie haben es geschafft, sich eine beachtliche Führung rauszuspielen, mussten dann aber mit ansehen, wie Boston stetig zurückgekommen ist. Und da war es dann zur Halbzeit eben schon wieder knapp. Dann hat Boston wiederum richtig aufgedreht im dritten Viertel. Sie haben das dritte Viertel mit 35 zu 19, irgendwie sowas war es, glaube ich. Auch das lässt sich nachgucken. Genau, 35 zu 19 hat Boston das dritte Viertel gewonnen. Und dann dachte man, das Ding wäre schon vorbei. Und dann haben die Mavs wieder einen crazy Run gestartet. Angeführt wieder von, natürlich von Luca, natürlich von Curry. PJ Washington hat dann endlich mal angefangen, als einer der viel zitierten Rollenspieler Dreier zu treffen. Der war 3 von 6 am Ende. Und gefühlt waren alle diese 3, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, vielleicht sogar im vierten Viertel. Mal schauen. 2 von 4 im vierten Viertel. Im dritten Viertel 1 von 1, also 3 von 5 Dreiern getroffen in der zweiten Halbzeit, der Kollege Washington. Aber es waren dieselben Probleme, die am Ende auch dafür gesorgt haben, dass es eben nicht ganz gereicht hat. Wie gesagt, Luca, 6. Foul, reden wir gleich noch drüber. Aber es war erneut eine Offense, die wahnsinnig darauf basiert hat, dass Luca und Kyrie im 1 gegen 1 kreieren, gegen das Switch-Heavy-Scheme der Celtics, die erneut viel reingeholfen haben von den wackeligen Schützen, die das erneut nicht bestrafen konnten. Wir haben viel Josh Green gesehen heute, wir haben viel Tim Hardaway gesehen, wir haben generell, es wurden 11 Spieler eingesetzt bei den Mavericks, was sich in einem, naja, irgendwo war es ja ein Do-or-Die-Game, wir haben uns vorm Spiel darüber unterhalten, wenn sie das verlieren, ist das Ding halt rum, wenn sie das gewinnen, sind sie noch drin und können ausgleichen im nächsten Spiel, also es war jetzt kein Elimination-Game auf dem Papier, aber letztendlich dann schon irgendwo. Da finde ich einfach 11 Spieler zu viel, das ist zum einen vielleicht eine Kritik an Jason Kidd, dass er vielleicht zu wenig festgeklopft hatte, was seine Playoff-Rotation sein soll. Zum anderen aber auch ein Zeichen dafür, naja, er hat halt Tim Hardaway Jr. reingeworfen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Maxi Kleber hat erneut nicht funktioniert, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr angeschlagen mit seiner Schulter. Jaden Hardy hat nicht funktioniert, Dante Exum hat eigentlich funktioniert und dann haben wir ihn aber doch nicht wieder gesehen. Ja, es kam zu wenig Hilfe und an einem Abend, an dem, du hast das letzte Folge ganz schön beschrieben, also die Mavericks brauchen einen überragenden Luca, sie brauchen einen überragenden Kyrie und sie brauchen Rollenspieler, die heiß laufen. Das sind so die 3 Faktoren, die du letzte Woche skizziert hattest. 2 dieser 3 müssen gegeben sein. Der Kyrie-Faktor war heute gegeben. Der Luca-Faktor, je länger das Spiel angedauert hat, umso weniger war der gegeben und dann in der Crunch-Time logischerweise gar nicht mehr. Und die Rollenspieler waren halt wieder nicht das, was man gebraucht hätte. Und so steht trotz eines krassen Einbruchs, den die Celtics dann irgendwann hatten in diesem vierten Viertel, steht eben die 3. Niederlage zu Buche aus Dallas Sicht.
Ja, gut zusammengefasst, sehr gut zusammengefasst. Schematisch, Matchup-mäßig gibt es aus meiner Sicht gar nicht so viel zu besprechen. Da können wir uns lieber die Zeit nehmen und über 2, 3 der Storylines ein bisschen intensiver reden. Wir haben hier über keines der beiden Teams irgendwas Neues gelernt in Spiel 3, beide Teams, und das hat sie auch so stark gemacht in den bisherigen Playoffs, sind das, was sie sind. Beide Teams haben einen Plan und beide Teams sind wenig bereit, von diesem Plan in irgendeiner Art und Weise abzuweichen, was für das eine Team funktioniert und für das andere halt nicht. Wir sehen aus Bostons Sicht wenige Adjustments, weil es keine echten Adjustments braucht gegen Dallas. Und wir sehen aus Dallas Sicht keine echten Adjustments, weil Jason Kidd und sein Staff nicht gut genug sind, was Adjustments angeht. Es ist ja so ein bisschen das jetzt passiert in diesen Finals, was Jason Kidd auf die Füße fällt, beziehungsweise wofür er und sein Staff halt so ein bisschen bekannt sind. So, wenn es läuft, dann läuft's, und wenn es nicht mehr läuft, dann kommen halt nicht mehr so richtig Antworten. Also das, was in den bisherigen Serien gut funktioniert hat gegen Teams, wo Dallas mit ihrer Identität und mit ihrer Art und Weise Basketball zu spielen gut angekommen sind, das klappt jetzt halt gegen Boston nicht mehr so, und Dallas zeigt sich da wenig flexibel und variabel und einfältig, was ihre defensive und offensive Ausrichtung angeht, was die Lineups angeht, und das fällt ihnen so ein bisschen auf die Füße. Deswegen aus taktischer Perspektive gibt's hier relativ wenig zu sagen. Sicherlich Dallas irgendwo einiges besser gemacht defensiv als in den bisherigen Spielen und auch offensiv phasenweise gar nicht mal so schlecht gewesen. Also dass man jetzt, was die Rollenspiele angeht, überhaupt nichts traf, das war diesmal jetzt nicht so. 36% von Downtown getroffen als Team, das ist schon besser als das, was in den letzten Spielen war. Auch Irving war besser als in den ersten Spielen, klar besser. Wir haben das Kyrie Irving Game bekommen, was sich Mavs-Fans erhofft hatten. Es hat aber im Endeffekt trotzdem nicht gereicht, und auch defensiv war das einigermaßen besser. Man hat es den Celtics schwieriger gemacht, immer wieder durch die Mitte zum Korb zu ziehen. Man hat ihnen mehr Platz gegeben. Man ist für mein Empfinden weniger im Scramble-Mode gewesen, weniger rotiert, sondern hat einen besseren Job gemacht, gar nicht erst so diese Drives zuzulassen. Aber das war jetzt am Ende des Tages auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil halt die Boston Celtics nun mal das klar bessere Team sind, und das wurde auch in Spiel 3 wieder offensichtlich. Auf der anderen Seite, die Celtics sind ein Team, was vertraut auf das, was sie stark macht. Großer Gamechanger ist halt einfach wirklich, dass man alle Spieler komfortabel ranswitcht an egal welchen Mavericks-Angreifer. Also wir haben Tillman an Doncic gesehen über mehrere Possessions, Al Horford und seine Fähigkeiten an Irving und Doncic, und egal wen ran zu switchen, sind einer der Hauptgründe, warum das überhaupt alles so funktioniert. Du hast Tatum angesprochen, der sicherlich das ein oder andere Mal gegen Doncic jetzt nicht optimal aussah, aber auch das sind im Grunde genommen Angriffe und Würfe, mit denen die Celtics am Ende leben, und dass die Celtics da an ihrer Identität so festhalten und da auch so Vertrauen haben in ihre einzelnen Spieler, dass sie quasi in diesen 1-gegen-1-Duellen standhalten, das ist halt ganz große Klasse. Und dann hat man halt offensiv von den beiden Jays jeweils 30-plus-Punkte-Game bekommen und ja, in den wichtigen Phasen dann am Ende auch von Spielern wie Derrick White und Holiday und wem auch immer dann Winning Plays. Auch hier, also die Celtics sind nun mal das Team, was sie sind. Sie sind kein perfektes Team. Sie haben wieder am Ende vergessen, wie man Basketball spielt im vierten Viertel. Also man muss den Mavericks eine Menge Credit geben, dass sie da nicht aufgegeben haben und gefightet haben und sich wieder rangekämpft haben. Großes Lob natürlich dafür. Das sagt einiges auch aus über ihren Willen und ihre, ja, wie sagt man, über sie als Team sagt das einiges aus, dass man dann mit einem 0-2 Rückstand und einer 20 plus Punkte Führung für den Gegner im vierten Viertel von so einem wichtigen Heimspiel, dass man da nochmal irgendwie das in sich hat, sich da zurückzukämpfen. Aber es hat halt mehr in meinen Augen über Boston ausgesagt, die halt einfach dann aufgehört haben zu spielen, wieder in ihren Isoball zurückgefallen sind und die Mavericks da auch versucht haben, wieder zurück ins Spiel zu bringen. Am Ende dann zum Glück für sie noch aufgewacht sind, um das Ganze dann doch über die Ziellinie zu retten. Aber auch hier, die Celtics, ja, haben ihre Stärken, haben ihre 1-2 kleinen Schwächen. Das konnte man, denke ich, auch wieder gut erkennen an diesem Abend. Also wir haben nicht sehr viel Neues gelernt. Es gab jetzt keine bahnbrechenden Adjustments, keine Matchup-Änderungen, nichts, was jetzt irgendwie groß was verändert hat, sondern es hat halt jetzt einfach das bessere Team zum dritten Mal in Folge ein NBA-Finals-Game gewonnen. Und was ich so ein bisschen mitnehme aus diesen Spielen, ist, dass halt Dallas ja noch nicht so weit ist, NBA Finals Basketball zu spielen, leider.
Ja, gehe ich mit. Das eine Adjustment in Anführungszeichen, das wir gesehen haben, beziehungsweise ein personelles Adjustment, notgedrungen natürlich, auf Seiten der Celtics, Kristaps Porzingis gefehlt. Da hat man sich schon fragen können, okay, sehen wir dann Luke Kornet als Backup-Big oder sehen wir Xavier Tillman? Joe Mazzulla hat sich für Tillman entschieden, dem er wenig vertraut hat bislang im Laufe dieser Playoffs, was aber, glaube ich, die richtige Entscheidung war. Also Xavier Tillman hat dann 11 Minuten, also klar, die Starter haben dementsprechend deutlich mehr Minuten gesehen. Tatum, White, Holiday und Brown jeweils 41,5 gespielt ungefähr. Al Horford knapp 37 Minuten, einmal mehr. Horford nicht ganz so überragend wie noch in Spiel 1, als das ja wirklich ein Riesenthema war, aber auch er sah nach Switches mehr als kompetent aus. Hat 2 Dreier reingeschweißt, 5 Rebounds geholt, 2 Steals, 1 Block. Wichtiger Bestandteil, einmal mehr im gehobenen Alter. Und dann eben 11 Minuten Tillman von der Bank, um diese Fünferposition aufzufüllen. Und auch der, ein bisschen gereboundet, 2 Blocks geholt, einen Dreier gemacht, was man so vielleicht nicht hat kommen sehen. Und auch er, auch mit ihm haben sie viel geswitcht. In gewisser Weise sogar eine Flexibilität über 48 Minuten, die du so mit Porzingis nicht hast, weil du Porzingis halt eben präferiert im Drop agieren lassen möchtest. Ich sag jetzt nicht, dass es besser ist mit Horford und Tillman als Bigs. Natürlich möchtest du lieber diese Rim Protection, die Porzingis mitbringt, auf dem Feld haben, aber in gewisser Weise vielleicht sogar nochmal einen Tick flexibler, versatiler, die Boston Defense, die wir heute gesehen haben. Auch Tillman hatten bravourösen Job gemacht nach Switches, zum Teil gegen Luca. Und dann waren es eben einmal mehr Peyton Pritchard und Sam Hauser. Sam Hauser, der heute 3 seiner 4 Dreier getroffen hat. Peyton Pritchard war 0 von 4, da will ich jetzt gerade gucken. Ist dieser wilde Buzzerbeater aus Spiel 2, ist es das einzige Field Goal, das Peyton Pritchard gemacht hat in dieser Serie? Ja. Peyton Pritchard ist in dieser Serie 1 von 13 in 39 Minuten. Und diese 1, das war der Half-Court-Buzzer-Beater im letzten Spiel. Naja, das war wirklich so das Einzige, was, ja, ich weiß nicht, ob es mich überrascht hat, aber ich hatte mich schon gefragt, okay, sehen wir die Variante Tillman, sehen wir die Variante Kornet? Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung gesehen von Joe Mazzulla und seinem Staff. Und dann natürlich, hast du das auch so wahrgenommen auf Seiten der Mavericks, diese große Rotation, zum Teil wirklich wilde Lineups. 19 Minuten für Tim Hardaway, die, glaube ich mal, also in meinem Empfinden mindestens 10 zu viel waren. Hast du das auch so gesehen als vielleicht schon so ein Anflug von Panik von Seiten der Mavericks Coaches? Also, dass man einfach viel versucht hat reinzuschmeißen und das hat nicht funktioniert?
Ja, gerade halt Tim Hardaway Jr. hat halt nichts zu suchen auf dem Parkett in den NBA Finals. Mir egal, wer da rausgefoult ist oder was das sonst für Gründe haben könnte, der hat halt da nichts zu suchen. Und Dallas ist mit 29 outscored worden in den Minuten, in denen er gespielt hat, was, denke ich, eine Menge aussagt. Offensiv schlecht, defensiv schlecht, hat halt nichts zu suchen da.
Was ganz schön krass ist, weil, also es kommt jetzt nicht schockierend in diesen Finals, weil wir ihn einfach im Laufe der Playoffs absolut zu Recht schon nicht mehr wahnsinnig viel gesehen haben. Aber man darf nicht vergessen, dass der in der Regular Season 27 Minuten im Schnitt gespielt hat, nur 2 Spiele verpasst hat und der drittbeste Scorer dieses Teams war. Und es stellt sich heraus, wenn der drittbeste Scorer deines Teams in den Playoffs und dann in den Finals plötzlich zu einer kompletten Null wird, schadet es deiner Rotation.
In einigen Six-Man-of-the-Year-Diskussionen zwischenzeitlich sogar drin gewesen.
Stimmt.
Nicht in Diskussionen, die ich geführt habe, aber in einigen, von denen man gehört hat. Aber ja, eine 11-Mann-Rotation ist halt dann irgendwo auch zu viel. Ich meine, ja, wenn du halt über 2 Spiele nichts bekommst von deinen Rollenspielern, dass dann auch mal jemand anderes eine Chance bekommt, das sehe ich schon irgendwo. Aber ist halt auch hier die Frage. Ich finde, man muss halt so ein bisschen differenzieren, dass man jetzt an unserer Stelle, wir loben die Teams, wenn sie bei ihren Plänen festhalten, die dann funktionieren, wenn man auf die Spieler vertraut, die vielleicht doch mal gestruggelt haben und es funktioniert. Wenn es halt nicht funktioniert, dann kritisieren wir dafür, dass halt nicht jetzt die nötigen Adjustments gemacht wurden. Also kann man es genauso gut jetzt aus der Perspektive betrachten, dass Jason Kidd ja auch, ja, den Spielern vertrauen hätte können, die ja aus einem gewissen Grund hat spielen lassen in den ersten beiden Spielen. Er hat sich ja dabei was gedacht mit der Rotation, die er halt in Spiel 1 und Spiel 2 hatte. Und ein Ansatz ist halt, okay, probier was Neues oder der andere Ansatz ist, bleib bei den Männern und vertraue denen so. Und je nachdem, wie das Resultat ist, reden wir halt darüber. Wenn Tim Hardaway Jr. richtig heiß gelaufen wäre, Dann hätte man gesagt, ja, cooles Adjustment von Kidd, hat mehr Shooting reingebracht, jemand, der nicht irgendwie, wie jetzt vielleicht ein Kleber, irgendwie dann in dem Moment nicht werfen will und Würfe verweigert und ängstlich spielt oder was auch immer, sondern jemand, der für solche Momente auch irgendwo zu einem gewissen Teil auch lebt. Hm. Hat jetzt halt in dem Fall nicht funktioniert, deswegen muss er sich dann jetzt die Kritik anhören, aber prinzipiell hätte ich es wahrscheinlich cooler gefunden, wenn er den Spielern vertraut hätte, die ja aus einem gewissen Grund bisher auch in den Finals gespielt haben. Und gerade, dass Tim Hardaway Jr. halt der ist, der reinkommt, als Luca ejected wurde, da fehlt mir halt dann auch das Verständnis irgendwo.
Ja, klar. Also da ist immer auch viel Outcome-Bias mit dabei. Aber letztendlich, klar, das Ergebnis und auch der Eye-Test haben dafür gesprochen, dass ein Tim Hardaway Jr. nicht unbedingt Finals Material ist. Ein Thema, das wir natürlich noch ansprechen müssen, ist der Luca-Rausschmiss, das Luca-Ausfaulen. Beim Stand von 93-90, also aus Sicht der Mavericks 90-93, Kyrie Irving hatte 3 Freiwürfe gemacht, so 6 Minuten vor Schluss, dann ist eine Weile nichts gefallen auf beiden Seiten. Und dann mit noch 4 Minuten 38 auf der Uhr, Luka Doncic mit seinem 5. Foul, das war so ein, ja nicht richtig ein Post-Up, aber Jaylen Brown mit dem Rücken zum Korb, Luka verteidigt ihn und Brown versucht sich so um ihn rumzuwenden und Luka hakt sich mit dem Arm so ein bisschen ein. Das wurde gepfiffen und dann eben 4 Minuten 12 noch auf der Uhr. Das 6. Foul, Semi-Transition, Brown kommt über die rechte Seite an, galoppiert, macht dann einen Crossover und will links an Luca vorbeiziehen, der dann eben versucht, einen Charge zu ziehen. Und das Foul wurde gepfiffen. Die Mavericks haben eine Challenge genommen, logischerweise, wenn dein Starspieler, also selbst wenn das jetzt ein sehr deutliches Foul gewesen wäre, ich denke, diese Challenge hätten sie wenigstens versucht, bevor du Luca verlierst in der Crunch-Time von einem Close-Game, dass du nicht verlieren darfst. Ich finde, bin gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich finde, der Call ist am Ende okay. Aber ich hätte fest damit gerechnet, dass er zurückgenommen wird. Also ich war wirklich schockiert, als ausgerufen wurde, die Challenge sei nicht erfolgreich gewesen. Weil ich mir dachte, das ist ein ziemlicher 50-50 Call. Du kannst schon sagen, dass Luca nicht so hundertprozentig steht. Du kannst auf der anderen Seite aber auch sagen, dass der Kontakt sehr von Brown initiiert wird, der so richtig mit der Schulter reingeht und seinen Off-Arm auch noch so ein bisschen draußen hat. Ich fand es eine sehr, sehr enge Sache. Nicht so ganz passend zu der Linie der Refs im generellen Spiel. Und es ist halt Luka Doncic, der in Game 3 der Finals dann eventuell gleich ausgefoult wird vor der Crunch-Time. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass sie es zurücknehmen werden. Haben sie nicht getan. Wie hast du die Szene gesehen und wie bewertest du die Entscheidung aus deinen Augen?
Ja, ich werde jetzt meine Regel nicht brechen und anfangen, über irgendwelche Pfiffe zu reden und ob die jetzt der Grund sind, dass Dallas dieses Spiel verloren hat. So, ist natürlich jetzt für Mavericks-Fans eine feine Sache, dass man das auf die Refs schieben kann. Es ist für Luca eine feine Sache, dass er sich danach hinsetzen kann auf die Pressekonferenz und sagt, dass die Refs besser sein sollten. Was ich interessant finde, dass da dann zuerst die Fehler bei anderen gesucht werden. Deswegen, ich habe keine Meinung zu diesem Call. Das ist keine Fehlentscheidung gewesen, in meinen Augen. Kann man pfeifen. Vielleicht generell zu Luca, und ich hatte das auch in einem Video thematisiert. Luca im Großen und Ganzen, das Video hat den Titel Luca, wir müssen uns unterhalten. Kleiner Rant, ich habe mir sagen lassen, dass das ganz gut ankommt bei den Hörern.
Okay, ich lehne mich zurück.
Luca Doncic ist einer meiner Lieblingsspieler in der NBA. Ich verstehe, wenn Leute Luca nicht gerne zugucken bei dem, was er macht. Ich verstehe, wenn Leute, die jetzt gerade auch gegen Dallas sind, ihn unsympathisch finden als Spieler und dass er auf die Nerven geht mit einigen Sachen, die er macht, dass vielleicht seine Spielweise auch nicht so schön ist. Kann ich alles nachvollziehen. Ich mag seine Spielweise sehr und bin ein großer, großer Luka Doncic-Fan. Deswegen hat das vielleicht auch ein bisschen Gewicht, wenn jemand, der wirklich sehr, sehr viel hält von Luka, jetzt mal wirklich hier ein bisschen Dampf ablassen muss. Luka Doncic, ich weiß nicht, was du denkst, wer du bist, ganz ehrlich. Ja, Luka ist einer der talentiertesten offensiven Spieler, den dieser Sport jemals gesehen hat. Er ist einer der 2 bis 3 besten Basketballspieler der Welt. Er ist eines der Gesichter der Liga. Er ist der Grund, warum Dallas da ist, wo sie sind. Und er ist auch der mit Abstand beste Spieler in diesen Finals. bisher. Gar keine Diskussion. Luka Doncic über sehr viele Zweifel erhaben. Aber Luka Doncic scheint zu denken, dass er machen kann, was er möchte, weil er so unfassbar gut ist. Dass er sich das ganze Spiel über beschwert. Luka trifft, er beschwert sich. Luka trifft nicht, er beschwert sich. Luka beschwert sich immer. Luka verteidigt nicht. Also das war heute nochmal der absolute Tiefpunkt, was eigentlich kaum möglich ist, nach dem, was er in den ersten beiden Spielen defensiv gemacht hat. Wir hatten, wenn wir reingehen in das Ende vom ersten Viertel, zwei Angriffe in Folge, wo Luka die Luft aus dem Ball rausdribbelt, einen Stepback-Wurf nimmt, Stepback-Dreier in dem Fall, einmal gegen Horford, wenn mich nicht alles täuscht, einmal gegen Tatum, beide Male versucht, reinzuspringen beim Wurf und bei der Landung in den Gegner, um einen Foul zu ziehen. Beide Male hinfällt, sich beschwert, beide Male nicht mit zurück in der Transition und Boston jeweils punktet. Wir haben auch heute wieder unzählige Possessions, wo seine Defensive das große Problem ist für Dallas an jenem Ende. Ich weiß nicht, ob er zu denken scheint, dass weil er offensiv so viel macht und so gut ist, dass er nicht mit verteidigen muss, aber es killt sein Team. Luka scheint auch zu denken, dass er, weil er so gut am Ball ist, dass er nichts machen muss, abseits des Balles. Ich habe in meinem Jason Tatum Video, wo es darum ging, dass Tatum grauenhaft scored, über all die anderen super wichtigen Dinge geredet, die Tatum abseits davon macht, die seinem Team helfen zu gewinnen. Dass er screent, dass er sich bewegt, dass er abseits des Balles die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er reboundet, dass er verteidigt, dass er so viel macht, was seinem Team hilft, abgesehen von Onball Creation und Scoring. Luka, Dallas läuft kaum Spielzüge, was ich denke, was zu einem Teil damit zu tun hat, dass Luka denkt, er braucht das einfach nicht. Er braucht keine Spain Pick and Roll, Double Drag, irgendwelche Plays, wo er in Szene gesetzt werden muss, weil er ist ja Luka freaking Doncic. Und die Krönung ist, dass Luka Doncic, und das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, warum er dahin geht, in dieser Situation, wo er dieses sechste Foul bekommt, weil er wahrscheinlich gedacht hat, ich bin Luka Doncic, die können mich nicht rausstellen. Ich kann machen, was ich will. Das ist dieses, yo, Draymond Green, Luka Doncic bekommen ihr erstes technisches Foul irgendwann im Spiel. Und das ist dann der Freifahrtschein dafür, dass sie das ganze Spiel über so viel labern können und sich so viel beschweren können, wie sie wollen, weil sie haben ja schon ihr eines technisches bekommen. Und weil sie halt, vor allem jetzt in Lukas Fall halt so gut sind und so wichtig und die Leute sie sehen wollen, kommen sie dann halt mit allem davon. Und ich denke, dass Luka gedacht hat, und das ist ja das, was du so ein bisschen jetzt gerade bestätigt hast, die können mich nicht runterstellen. Ich bin Luka Doncic, wir sind ja gerade dabei, dieses Comeback zu machen, ich muss auf dem Parkett stehen, das machen die nicht.
Den Gedanken hatte ich auch. Raus, den Gedanken hatte ich auch, dass er deswegen da so reingegangen ist, weil bei jedem anderen Spieler würdest du, also soll, selbst bei ihm muss man das auch, finde ich gut auch, dass du es gerade tust. Wenn du 5 Fouls hast, gehst du, versuchst du kein Charge in Semi-Transition zu ziehen. Fertig, Punkt. Hm? Machst
das
du einfach nicht.
Das nur, wenn du denkst, ich bin Luka Doncic.
Ja.
So, nie im Leben, das macht ihr nicht. So, ich bin der Dude, der gleich in 5 Minuten den Game-Winner werfen soll. So, dafür muss ich halt auf dem Parkett stehen.
wenn jetzt das Foul pfeift und wir die Challenge nehmen, dann ruft sofort Adam Silver an und sagt,
genau,
hey,
ja,
lass
ja,
du mal drauf.
Genau. Wie gesagt, ich kann nicht in seinen Kopf gucken, ich habe nicht mit ihm darüber geredet. Es ist ein bisschen Spekulation, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nur so erklären. Und ganz ehrlich, ist mir egal, ob es ein gerechtfertigter Call war oder nicht, oder ob die Refs dann einfach da ein Auge zudrücken lassen sollten, weil du halt Luka Doncic bist und weil es darum geht, dass die besten Spieler auf dem Parkett stehen. Ist mir egal. Du gehst mit 2 Fouls ins vierte Viertel rein. Diese Fouls sind nicht entstanden, weil du gut verteidigt hast und einfach auch mal faulen musst so, weil es lässt sich halt manchmal nicht vermeiden, sondern das war ein Frustfoul. Das war dieses unnötige Foul, wo er hingegangen ist. Dann war es noch ein anderes unnötiges Foul, was in der Form einfach nicht nötig ist. Und wenn du halt mit dem Feuer spielst, dann kann es halt durchaus auch mal passieren, dass man sich verbrennt. Und ich finde, da musst du als Leader und als Anführer klüger sein. Und der Gedanke sollte nicht sein, ich bin Luka Doncic, was sollen sie machen? Sondern ich bin Luka Doncic, mein Team braucht mich. Das muss ich mir jetzt sparen. Und dann halt auf die Pressekonferenz zu gehen und zu sagen, ja, wir durften nicht physisch spielen. Und das 6 Fouls in den NBA Finals, ich bitte euch, lame people, blame people. Es tut mir leid, ich hätte mir gewünscht, dass er sich auf die Pressekonferenz setzt und sagt, mein Fehler, das geht nicht. Ich werde besser sein, ich werde versuchen, dass das nicht nochmal vorkommt und ich werde an mir arbeiten und habe mein Team heute im einer spielentscheidenden und saisonentscheidenden Phase im Stich gelassen. That's on me. Das hätte ich mir gewünscht und das wäre ganz cool gewesen. Und um das vielleicht abzuschließen, und auch das ist wieder in meinen Augen so ein Ding, ich bin Luka Doncic, ich muss halt auch nicht in der perfekten körperlichen Verfassung sein.
Ja. Ja.
Und dann guckt man auf die 3/4 Viertel in dieser Serie, addiert seine Punkte in diesen 4. Viertel und kommt auf 8. Nicht im Schnitt, insgesamt. Und dann addierst du seine Versuche aus dem Feld und seine Makes und dann kommst du auf 3/15. Und dann rechnest du das True Shooting aus und kommst auf 23,9% True Shooting in den 4. Vierteln dieser NBA Finals. Und dann vergleichst du seine Stats aus den ersten Hälften mit den Stats aus den zweiten Hälften und du denkst, du hast hier zwei komplett unterschiedliche Spieler. Luka Doncic ist nicht in optimaler körperlicher Fassung. Ja, er ist angeschlagen und auch ja, er muss extreme offensive Lasten schultern in diesem Team. Aber das ändert nichts daran, dass er nicht da ist in den 4. Vierteln, generell in den zweiten Hälften wahnsinnig abbaut und das seinem Team unter anderem auch zum Verhängnis wird. Deswegen, wir können nichts wegnehmen seiner Greatness und dieser Saison, die er hier gespielt hat. Und das Fazit aus dieser Saison sollte auch nicht sein, dass Luka hier Dallas das verkackt hat oder dass Dallas hier eine Chance gehabt hätte und wegen Luka nicht. Es gibt 10 andere Gründe, warum Dallas hier hinten liegt, die nichts mit Luka Doncic zu tun haben. Aber Defensive, dass er offensiv nicht mehr da ist, je länger das Spiel weitergeht, dass er mit dieser Art Offense zu spielen, die gegen sehr viele andere funktioniert, quasi jetzt gegen Boston nicht ankommt. Und es gab viele Possessions, wo er Xavier Tillman nicht aus dem Dribbling schlagen konnte. Dieses Ding mit den Fouls, dieses ständige Rummeckern. Und ganz ehrlich, vielleicht werden nicht die Refs auch gedacht haben, Bruder, der geht uns hier auf den Sack das ganze Spiel über. Da haben wir jetzt einfach keine Sympathie groß übrig. Da drücken wir halt erst recht kein Auge zu. Sicherlich Mark Davis ist jemand, der sich von sowas halt nicht leiten lässt. Aber es gibt sicherlich Refs in der NBA, die dann sagen, Bruder, seit 2 Stunden muss ich mir das Gemecker von dem anhören. Auf gar keinen Fall ändere ich jetzt hier diese Entscheidung.
Mhm.
Mit Freude schicke ich dich jetzt raus. So, wenn das Tony Brothers gewesen wäre, dann wäre diese Challenge nach 15 Sekunden wieder erledigt gewesen. Und deswegen spiel nicht mit dem Feuer, wenn du dich nicht verbrennen möchtest und schieb's vor allem danach nicht auf andere, wenn du dich verbrannt hast. Deswegen großer Luka-Fan, aber da muss einiges besser werden. Und wenn wir über die Qualität von Spielern reden, dann ist es halt nicht nur, wie gut trifft er seine Stepback-Dreier, seine offensiven Skills, whatever, sondern dieses Komplettpaket, Defense. Und es ist halt auch, und dann bin ich auch fertig, es ist nicht so, dass er defensiv probiert und halt scheitert. So, er probiert es halt nicht. Es gibt eine Possession in diesem Spiel, wo Holiday den Ball vordribbelt und Doncic diesen Pull-Up-Dreier dann nicht mal erschwert und nicht mal da ist. Es gibt eine Possession, wo Dallas quasi den Ball verliert irgendwie oder nicht trifft und du siehst richtig Doncic, dann Kopf runterguckt mit dem Kopfschütteln. Er startet wirklich bei Tatum und Tatum rennt ihm dann weg, während Doncic hinterher trabt und kommt dann am Ende zu einem offenen Dank. Guckt euch gerne mein Video an, da sind all diese Szenen mit drin. Das ist dem Anführer eines Teams einfach nicht würdig in meinen Augen. Und das wollte ich jetzt hier gerne mal loswerden. Und ich habe das Gefühl, dass ich da auch nicht der Einzige bin, den das ankotzt.
Definitiv unterschreibe ich zu 100%. Ganz kurz noch ergänzend vielleicht zu den Fouls, das ist auch schon angerissen. Man darf halt jetzt nicht den Fehler machen, auch als Dallas-Fan, und sagen, boah, diese sexy Foul-Schweinerei. Naja, da waren halt noch 5 Fouls davor. So, das gegen Brown habe ich gerade schon angerissen, dieses Fouls. 5.
Als das 4. Viertel anfing.
2. Ja, ja.
Und du sagst, be better zu den Refs?
Huh? Ja, es waren wirklich, also das eine war gegen Peyton Pritchard, da hat er 4 Fouls gemacht innerhalb von einer Possession und beim 4. wurde es dann endlich mal gepfiffen. Da hat er völlig ohne Not Peyton Pritchard gepressured am Halfcourt schon und hat so 3-mal reingegriffen. Dann sein erstes Foul war im 1. Viertel, nachdem er diesen Outlet Pass fast abgefangen hätte. Und dann er aber doch bei Tatum gelandet ist, der ist abgedreht. Dann hat er einmal noch Tatum so hinterhergeschlagen quasi, schon irgendwie in Richtung Ball, aber halt offensichtlich aus Frust, dass er diesen Ball gerade nicht abfangen konnte. Und hat dann halt sich dämlich viel zu sehr in Tatum reingelehnt, während der zum Size-Up geht und dann zum Wurf hochgeht. Es war ein Reach-In gegen Derek White.
Das war mein Liebling.
Mit dabei, das gegen White?
Ja, ja, nach eigenem Mist und dann schlägst du dem da komplett unnötig aus Frust auf die Hand.
Völlig unnötig. Und also quasi noch während er White auf die Hand schlägt, beschwert er sich beim Schiedsrichter, dass er den Call gerade nicht bekommen hat.
Ist so. Und dann erwartest du von denen, dass sie dich halt nicht runterstellen und ihre Entscheidung zurücknehmen.
Ja. Nun denn, bin ich bei dir. Das ist bei sehr vielem Glanz, was wir bislang von Luka Doncic gesehen haben. Heute hat er sich, was das angeht, nicht mit Ruhm bekleckert. Und das sind Dinge, die schon länger auch in unserem, über die wir auch immer wieder sprechen, dieses ewige Diskutieren und die Arbeitsverweigerung Off-Ball und die sehr, sehr flüchtigen Defensivbemühungen. Wir haben ihn auch immer wieder gelobt im Laufe der Saison, dass er sich verbessert als Verteidiger. Aber dann kommen immer wieder solche Performances mit rein, die das einfach völlig zunichte machen. Und heute hat er sicherlich zum Teil, es ist immer schwierig, also du wirst dich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, ja, Luka Doncic hat ihnen den Sieg gekostet, weil er halt am Ende doch 27, 6 und 6 und vieles von dem, was sie gut gemacht haben, steht und fällt halt logischerweise auch mit ihm, weil er so unglaublich gut ist, spielerisch. Aber zum Teil hat Luka Doncic heute den Mavericks die Chance auf ein 1-2 gekostet.
Ja, es war halt ironisch, dass wieder dieses von wegen, sagt viel über den Spieler aus, wie dein Bauchgefühl ist. Als Doncic ejected wurde, mein erster Gedanke war nicht mal, scheiße, jetzt hat Dallas gar keine Chance mehr. Mein Gedanke, und ich habe das zu meinem Bruder gesagt, mit dem ich das Spiel live gesehen habe, war, dann wird er ihre Defensive jetzt besser und offensiv übernimmt Kyrie. Also es war gar nicht mal so, dass ich mir dachte, Alter, jetzt ist halt vorbei. Jetzt haben sie halt gar keine Chance mehr. Als ich dann gesehen habe, dass Tim Hardaway Jr. der ist, der ihn ersetzt. War zumindest der Gedanke mit der Defensive dahin. Aber das vielleicht auch so ein bisschen nochmal, um das einzuordnen. So, es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, Alter, ja, das Ding ist durch. Sondern eher so, okay, ich weiß gar nicht, ob jetzt ihre Chancen so sehr gesunken sind, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ja, das ist vielleicht eine ganz coole Übergang zu Kyrie, der ein bärenstarkes Spiel gemacht hat.
Fantastisches Spiel. Bevor wir zu Kyrie kommen, ganz kurz noch Shoutout Derek Lively. Wieder von der Bank gekommen, so wie sie es schon die ganze Saison machen. Und dann aber im vierten Viertel in diesem krassen Run war er derjenige, der auf der 5 gespielt hat. 11 Punkte, 13 Rebounds am Ende. Hat fast 30 Minuten gespielt. Deutlich, deutlich mehr als sein Pendant, als Gafford. Defensiv einen super Job gemacht. Offensiv war er da. 2 Steals geholt. 1 Assist geholt in so einer Short-Roll-Situation. Einer der Garanten dafür, dass die Mavs überhaupt drin waren am Ende des Spiels. Und Kyrie, ja, 13 von 28. 4 seiner 6 Dreier getroffen. Perfekt von der Freiwurflinie. 2 Assists, 3 Rebounds. Wenig Stats, die noch dazukommen. Gerade die Assists. Also es war Playmaking-technisch jetzt keine so Glanzleistung. Ja, man hatte schon das Gefühl, dass er hier und da einen Tunnelblick hatte. Aber unterm Strich völlig zurecht. Hat er, das ist halt das Ding bei Kyrie Irving und so sehr wir ihn kritisiert haben in den ersten beiden Spielen. Ja, er war aggressiver. Ja, er ist zielstrebiger in seine Spots gekommen, hat mehr Würfe genommen, hat ja, aber zum Teil war es halt auch einfach, okay, jetzt hat er die Würfe halt mal getroffen. Das waren trotzdem, also von diesen 28 waren gefühlt 25 so richtig schwere Würfe. So, wir haben jetzt keinen, nicht plötzlich einen anderen Kyrie Irving gesehen als in den Spielen 1 und 2, außer dass er halt getroffen hat und dass er wahrscheinlich auch dadurch, dass er zu Beginn heiß reingestartet ist, im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen. Vielleicht ist es dann doch nicht so ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Dieser ganze Hass und die Häme und so, die ihm halt in Boston immer zufliegen von der Tribüne. Aber du hast einfach gemerkt, dass er sich wohlfühlt, dass er in der Zone ist und dann kommen halt am Ende 35 ziemlich effiziente Punkte bei raus.
Gut zusammengefasst, aber auch hier nichts, was Boston bricht defensiv, nichts, was Boston zum Umdenken bringt defensiv und dementsprechend, ja, es ist jetzt davon leeren Kalorien zu reden, ist halt irgendwo ein bisschen blöd und auch nicht ganz passend, aber es war halt, wie gesagt, nicht so, dass die Celtics gesagt haben, Alter, wir können es jetzt nicht mehr zulassen, das geht jetzt nicht, wir müssen jetzt irgendwas anderes dafür abgeben. Und wenn du halt den Punkt nie erreichst, als Spieler oder generell als Offensive, dann ist es halt schwer, ein anderes Team zu schlagen. Deswegen Props an Boston, die einfach sagen, Alter, dann macht er halt. Wir sind besser, wir haben unsere Idee. Wir machen das weiterhin so, wir vertrauen auf unsere Leute und dann wird das schon funktionieren und der Erfolg gibt ihnen recht.
So ist es. Und die Frage bleibt jetzt noch, außer du hast noch irgendwelche Gedanken zu diesem dritten Spiel. Ansonsten bleibt die Frage, worüber sprechen wir am Samstag? Werden wir am Samstag, wir haben jetzt nur eine Nachtpause im Vergleich zum bisherigen Rhythmus. Werden wir am Samstag nach Spiel 4 bereits den neuen NBA-Champion küren oder werden wir ein 1-3 sehen und die Serie geht zurück nach Boston? Was, wie wir das bislang in diesen kleineren Pots auch immer gemacht haben, was sagt dein Bauchgefühl für Spiel 4?
Mein Bauchgefühl ist, dass Dallas sich wieder eine Führung erarbeitet und dass Boston diese wieder aufholt und am Ende das Ding zumacht und die Serie sweept. Ja, aber bisher waren ja meine Predictions auch jetzt nicht so zutreffend, von daher... Vielleicht gutes Zeichen. Auf der anderen Seite, ich denke immer wieder an diese Szene aus dem dritten Dark Knight-Teil, wo Bane dann sagt, am Ende ist die Hoffnung, die,
ja, ja,
die dich quält. Vielleicht besser, wenn die Serie dann einfach am Sonntag endet und nicht Dallas noch ein Spiel holt und man sich wieder irgendwie schön redet von wegen, Alter, irgendwann muss das erste 3-0 aufgeholt werden. 3-1 hat es schon gegeben. 3-1 hat es doch schon gegeben in dem Kyrie Irving Team in den NBA Finals. Und dann fängt man wieder an, sich Hoffnung zu machen, zumindest ein bisschen, selbst wenn es aus rationaler Sicht nicht so viel bringt. Deswegen kann man halt diskutieren, so schön der Mavs Run war, aber wenn sie das Ding am Ende mit 25 verloren hätten und dann nichts mehr passiert wäre im vierten Viertel, wäre das alles ein bisschen entspannter gewesen als so eine wilde Aufholjagd, die am Ende auch bloß nichts bringt. Es ist die Hoffnung, die einen dann am Ende wirklich, wirklich fertig macht. Deswegen wäre es vermutlich für alle Beteiligten das Beste, wenn das Ding einfach endet, anstatt dass Dallas vielleicht Spiel 5 gewinnt, dann gewinnt sie Spiel 6 noch und dann redet man sich wirklich ein, dass hier noch was geht. Ja, ich denke, dass Boston das Ding durchmacht.
Wir werden sehen. Ich glaube tatsächlich, dass...
Was denkst du denn?
Ich glaube, wir sehen Spiel 5. Ich glaube, die Mavs raffen sich auf. Ich glaube, wir sehen nochmal so einen Curry, einen etwas disziplinierteren und nochmal besseren Luka. Und ich glaube, sie retten sich in ein Spiel 5 und spätestens dann macht Boston aber den Sack zu. Also ich gehe jetzt tatsächlich mit den Mavs im Bauchgefühl. Weil wir haben... Meine Prediction war Boston in 6. Deine Prediction war Dallas in 7. Wir haben...
Dallas in 6,
okay. Also wir waren uns zumindest insofern einig, dass das Ding eigentlich auf dem Papier eine spannende Serie sein sollte. Und es war uns schon klar, dass es so kommen könnte, dass Boston sich als das einfach viel bessere Team herausstellt. Aber eigentlich, also das sollte jetzt kein Sweep werden. Das würde sich irgendwie falsch anfühlen. Nach dieser Saison, die Dallas gespielt hat und vor allem diesen Postseason-Run und seit der Deadline und all das, was wir die letzten Wochen jetzt immer wieder gesagt haben. Deswegen, ich glaube noch genug an die Mavs und sage, dass sie das Spiel 4 irgendwie wuppen und dass wir dann ein Spiel 5 sehen und dann wird Boston das Ding aber zumachen in 5. Das ist mein Bauchgefühl aktuell.
Schauen wir mal.
Ja, bis dahin, vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten und wir hören uns übermorgen schon wieder am Samstag mit der Analyse zu Spiel 4. Macht's gut, Leute, bis dann, ciao.
Bis dahin, ciao.